Der Goldene Antilopengang-Podcast. Die Antilopengang lädt Gäste ein und redet über sich selbst. Naja.
Ich bin sehr froh, dass wir jetzt hier in Mainz Backstage vor unserem Konzert sitzen und endlich eine Podcast-Folge mit zwei lieben Freunden, die uns seit einiger Zeit begleiten, aufnehmen. Die Rede ist von Jenny Sharp und Frank Mertens. Jenny ist mittlerweile seit 2020 mit uns unterwegs, hat über 100 Konzerte mit uns gespielt. Damals haben wir sie als DJ gefragt, ob sie mitmachen will. Irgendwann war sie zwischenzeitlich auch mal Breakdancerin und irgendwann hat sie sich auch eine E-Gitarre umgehangen und ist überhaupt nicht mehr wegzudenken aus unseren Shows. Frank Mertens hat, glaube ich, schon 2017 erstmals aushilfsweise bei uns Schlagzeug gespielt, ist seit 2022 spätestens fest dabei als Schlagzeuger, aber nicht nur das, sondern auch, wie er es auch bei anderen Produktionen macht, als sogenannter musikalischer Leiter. Ich bin sehr gespannt darauf, was das überhaupt ist. Vielleicht wird Frank uns das gleich erklären. Wir werden jetzt mit den beiden über die Antilopengang sprechen. Mit wir meine ich die Antilopengang. Hallo Jenny, hallo Frank, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Wie geht's euch?
Super.
Ein bisschen lädiert noch von gestern. Gestern war ein anstrengender Tag in Isny, der sehr schön war, muss man sagen, aber die Show war auch anstrengend. Deswegen sind wir alle, glaube ich, ein bisschen müde, aber die Stimmung ist gut, ehrlich gesagt.
Yes.
Voll gut.
Das war's von euch.
Jetzt, jetzt geht's nur noch um die Antilopengang.
Wir haben euch ja vorgewarnt, wir wollen tatsächlich über uns reden, aber natürlich wollen wir auch darüber reden, wie ihr uns seht. Oh Mann. Aber bevor wir das machen, will ich tatsächlich mal kurz nachfragen, Frank, dieses musikalischer Direktor-Ding, das ist ja ganz interessant, weil du bist so ein Regisseur auch, ne? Du, ohne dich würde ja gar nichts mehr laufen. Erklär das mal bitte kurz.
Also genau, dieser Job oder diese Stelle oder Funktion des musikalischen Leiters oder MDs, Musical Directors, bedeutet so ein bisschen, über alles einen Überblick zu haben, sich so Gedanken zu machen zu Show, zu Sound, zu Arrangements, Proben zu leiten und sich da Sachen zu überlegen, das mitzuschneiden, dieses ganze Ableton, was alles so mitläuft an Tracks und so vorzubereiten und einzubauen und das zu mischen und also dieser ganze Überbau sozusagen, der das Ganze so in eine Form gießt, die Musik live auf die Bühne zu bringen. Das ist eigentlich so würde ich das beschreiben.
Ich kann mir vorstellen, dass es bei uns so eine Herausforderung ist. Ich habe jetzt im Rahmen dieses Live-Albums, das wir rausbringen wollen, einmal komplette Shows nochmal angehört. Und auf der Bühne ist das manchmal wie ein Rausch. Ich denke gar nicht so drüber nach. Wenn man es sich anhört, habe ich immer und auch so durchgeskippt. Und es ist, als ob man es auf so mehreren Konzerten eigentlich ist bei der Antilopengang. Weil man hat, wir haben einerseits diese Klavierballaden, dann haben wir irgendwie so komischen Hippie-Studenten-Rap, dann kommt irgendwie auf einmal so Sachen mit Autotune, dann gibt's auf einmal Punk und so. Ist das als musikalischer Direktor nicht auch ein bisschen irre, was du dann da machen musst?
Ja, das ist aber vor allen Dingen als Musiker noch irrer eigentlich, ehrlich gesagt, weil die Songs an sich so irgendwie zu gestalten und so und sich das alles zu überlegen, ist das eine. Aber dann das zu spielen und immer wieder in komplett anderen Mood und komplett andere Dynamik reinzugehen, das ist auch die krasse Herausforderung bei dieser Band. Das ist eigentlich total interessant, weil es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier die übelsten Freaks wären an den Instrumenten und da sonst das alles so total abgefahren wäre. Aber diese Abwechslung da drin ist total krass. Das ist auch das, was ich so gespiegelt bekomme von Leuten, die das sehen. So die Konzerte sehen, die sagen, boah, ich spiele ja eigentlich alle Musikrichtungen, die es irgendwie gibt, gefühlt.
Voll, das ist mittlerweile so. Gibt's auch Reggae-Anleihen, ja, und so.
Teilweise auch Musikrichtungen, die wir erfunden haben, glaube ich, wo ich gar nicht weiß, wie man das nennen soll. So, meinst, ein ganz eigenartiges Gemisch teilweise.
Stimmt, wir haben so ein bisschen so eine Mischung aus so Psychedelic-Rap mit so ein bisschen Klavier, Singer, Songwriter und da steigert sich dann so ein Post-Rock-Tiraden hoch, das ist schon verrückt teilweise, ja.
Ich finde es auch abgefahren, wir haben jetzt neulich den ersten Mix des Live-Albums bekommen und Kolja hat den so gehört und hat gesagt, was ist das denn für Musik, die wir da machen? Weil er halt so, ich höre das jetzt zum ersten Mal so richtig.
Ich
muss dazu auch erklären, dass ich halt auf meinem In-Ear-Mix, also das, was ich selbst höre beim Konzert, höre ich im Grunde nur meine Stimme. Und
alle so Instrumente sind aus auf Kolja.
Die sind auf jeden Fall sehr leise und so ein bisschen Frank, ja, damit ich den Takt halten kann. Und deswegen zum Beispiel deine ganzen Scratches, das war mir jetzt auch nicht alles so bewusst, was du da machst.
Siehst du mal?
Hervorragend, ich war begeistert.
Aber ist geil, Max.
Und diese Musik, das, also gerade wenn ihr dann mal so, ohne dass wir die ganze Zeit alles zulabern und zurappen, wenn ihr mal dann so als Band spielt, war ich echt so am Überlegen, gibt's irgendeinen Vergleich? Was ist das? Woran orientiert sich das? Ja. Ich würde gerade kurz, ich gebe dir gleich das Mikro, ich würde kurz nochmal zu Jenny kommen, weil ich auch gerade deine Scratches erwähnt habe, weil bei dir war es ja wirklich so. Also ich meine, wir haben dich damals gefragt, weil wir auf der Suche, weil wir gedacht haben, eine Rap-Crew braucht irgendwie auch einfach einen DJ. So, ja? Und dann haben wir dich gefragt, wir wussten, dass du als DJ irgendwie aktiv bist, aber das, was wir von dir wollten, zum Beispiel Scratchen, das hast du dir auch so mehr oder weniger dann draufgezogen für uns, oder? Oder wie war das?
Ich habe das vertieft auf jeden Fall. Also ich habe vorher schon gescratcht, aber es war jetzt nicht meine Hauptdisziplin. Also ich habe eigentlich eher DJ-Sets im Club gespielt oder Festivals und hatte so eine Crew, mit der ich auch immer mal gescratcht habe. Ja. Aber ja, also tatsächlich war das eher basic, würde ich sagen. War schon okay, aber ich hatte ja dann noch nach der ersten Tour, die wir gespielt haben, die Abbruch-Abbruch-Tour, hatte ich ja dann nochmal ein gutes Jahr Zeit, bis es dann weiterging. Und da habe ich mir auf jeden Fall nochmal richtig Scratchen drauf geschafft, wie man das so schön sagt.
War dir denn das klar? Also gerade hat Frank das ja so ein bisschen beschrieben und Daniel, dass das halt so ein wirrer Mix auch ist, was wir machen. War dir klar, wo du da reingerätst, als wir dich gefragt haben?
Naja, also ich glaube, am Anfang, die erste Tour war ja schon noch anders, weil es halt schon eine klare Unterscheidung gab zwischen dem Hip-Hop-Block und dem Punk-Block. Und ich hatte ja auch mit dem Punk-Block gar nichts zu tun eigentlich zu der Zeit, sondern ich war ja nur bei den Hip-Hop-Tracks auf der Bühne überhaupt.
Genau. Darf ich kurz fragen? Ich kann mich nämlich nicht erinnern, was hast du denn gemacht bei den Punk-Songs auf der ersten Tour?
Ich bin von der Bühne gegangen.
Du bist von der Bühne gegangen, krass, abgefahren. Ja.
Aber wird vermutlich so geraucht.
Ich habe geraucht. Ich habe sehr viel geraucht und Cremon getrunken.
Eigentlich müssen wir dann jetzt auch direkt mal nachfragen.
Tobi wollte dich darauf aufmerksam machen, dass man dich nicht hört, wenn man da nicht so reinredet.
Danke.
Ja. Ich wollte das fragen, weil du, beziehungsweise an was ich eigentlich fragen wollte, ist, deine Profession war, bevor du mit uns losgestartet bist, ja eigentlich Sets aufzulegen und Sets zu gestalten. Und wenn man sich jetzt so ein Antilopengang-Konzert oder vielleicht auch so ein Antilopengang-Live-Album anhört, das ist ja vollkommen irre. Aus einer DJ-Perspektive würde man doch niemals so einen Mix machen, wo so 3 Lieder Punk, 3 Lieder Klavier, 3 Lieder Rap, komische Psychedelik-Hippie-Kram, was wir da machen, keine Ahnung. Wie stehst du dazu und was hast du, warum glaubst du, funktioniert es trotzdem?
Also ich feiere es ja total, dass wir halt so viele verschiedene Stile bedienen auch, weil das die Konzerte, glaube ich, wahnsinnig abwechslungsreich und vielseitig macht und so für jeden irgendwie was mit dabei ist. Und ganz persönlich, so aus meiner DJ-Perspektive, gut, ich lege jetzt nicht Punk und Hip-Hop auf, aber ich habe meine Sets auch immer sehr genre-divers gestaltet tatsächlich. Also es ist selten gewesen, dass ich jetzt ein Hip-Hop-Set gespielt habe, sondern ich habe da immer verschiedene Genre auch mit reingenommen, also Bassmusik oder Dancehall oder so. Und das finde ich auch spannend an Musik eigentlich, dass man verschiedene Sachen miteinander mischt und so hybriden Sound kreiert quasi. Also ich mag das und ich fühle mich sehr gut aufgehoben bei euch.
Das freut mich.
Insofern. Ja, ihr habt mich natürlich auch ein bisschen mehr zu Punk gebracht. Also ich hatte, glaube ich, vorher gar nichts mit Punk am Hut.
Ich wollte gerade sagen, du bist dann am Anfang scheinbar von der Bühne, ich kann mich wirklich gar nicht mehr daran erinnern, nach so viel, das ist ja alles ein Haufen Matsche, was wir alles zusammen erleben.
Ist ja auch
erleben.
Jetzt schon wieder 5,5 Jahre her, ist krass.
Ja, du bist scheinbar von der Bühne gegangen. Und wann war das, weißt du noch, wann das erste Mal war, als du beim Punkblock auf der Bühne gestanden hast, mit einer Gitarre in der Hand?
Ja, das war 2022.
Und wo war das?
Das war gleich, ja, das war ja so verrückt, das war einfach die Support-Show von den Ärzten.
Im Olympiastadion.
Nicht im Olympiastadion, ich glaube, es war in Hannover, auf dem Expo Plaza oder so, aber da waren halt auch schon fast 20.000 Leute und da stand ich dann das erste Mal mit der E-Gitarre auf der Bühne.
Wie kam das überhaupt? Irgendwie haben wir dich einfach gefragt, kannst du vielleicht auch Gitarre spielen oder wie, Tobi?
Also ich glaube, ich weiß, wie es kam. Ich erinnere mich an so ein Konzert irgendwie in der Corona-Zeit. Das war eins dieser klassischen bestuhlten Konzerte, die wir dann halt gespielt haben, wie das halt so war. Auf so einem Dorfplatz. Und da haben wir uns hinter der Bühne unterhalten und du erzähltest mir plötzlich, dass du akustische Gitarre im Abitur hattest, wenn ich das richtig erinnere. Und bei mir direkt so die Glocke angegangen. Ding dong! Ein neuer Skill ploppt auf. Und ich so, ey, hättest du nicht Bock, auch mal Gitarre bei uns zu spielen? Und so nahm das dann, glaube ich, seinen Lauf,
ja,
oder?
Tatsächlich, da ist, ja, tatsächlich. Das kommt schon ungefähr hin. Ich habe ja zu der Zeit eigentlich noch gebreakt auf der Bühne und dann hatte ich, konnte ich das dann nicht mehr machen oder wollte es auch nicht unbedingt weitermachen. Und dann hattest du, glaube ich, gefragt, ob ich andere Talente habe. Und dann habe ich gesagt, ich kann häkeln. Und dann meintest du, ja, damit können wir nichts anfangen. Aber kannst du noch ein anderes Instrument spielen? Und ich habe gesagt, ja, ich habe in meiner Jugend also klassische Gitarre gelernt und habe das auch im Musikleistungskurs gehabt quasi. Und dann hast du gesagt, ey, dann spiel doch Punkgitarre bei uns.
Und was war der erste Song, den du gespielt hast dann?
Der erste Song, also waren, glaube ich, drei Songs. Waren, glaube ich, Presslufthammer, Anti-Alles-Aktion und... Nee, Pizza haben wir noch nicht da gespielt.
Stück Dreck vielleicht?
Stück Dreck, genau, ja, die drei.
Und hattest du, ich hatte dir ja irgendwie den Kontakt zu Marc von ehemals Trainwreck und so weiter vermittelt. Hattest du mit dem dann Gitarrenstunden oder? Nee, ja, du kennst den.
Ich kenne
so
den, weil das mein ehemaliger Kollege
so
an der Uni war.
Genau.
Richtig, aber das ist nicht dazu gekommen, weil ja dann... ich das mit Susch gemacht habe, der auch in Leipzig gewohnt hat.
Stimmt.
Zu der Zeit.
Abgefahren. Ja. Dann hast du richtig gelernt, wie man Power Chords und so spielt.
Ja, ja, vor allen Dingen Power Chords und halt auch Rhythmusbewegung der rechten Hand.
Mittlerweile spielst
du... Aber es war schon mehr autodidaktisch auf jeden Fall alles. Also.
Aber auch passend zu Punk, ja, ehrlicherweise.
Ja, ja.
Also sonst wäre es doch irgendwie blöd, wenn du jetzt ankommst und die harten Technik-Metal-Riffs auspacken würdest, wäre ja Quatsch.
Ja.
Mittlerweile spielst du sogar ein Solo live bei uns.
Ein Mini-Solo.
Ein Mini-Solo, ja.
In Koljas Track, weg von hier.
Werbung, yeah.
Kaufempfehlung als Serviceleistung.
Fröhliche Weihnachten.
Oh, ist das ein schönes Weihnachtsfest.
So romantisch.
Ja, und wie schön der Weihnachtsbaum leuchtet. Meine Liebe, hier ist ein Geschenk für dich.
Ich bin so aufgeregt. Was ist es?
Ich bin für dich in den Louvre eingebrochen und habe dir ein Diadem gestohlen mit 1100 Diamanten drauf.
Oh, und hast du noch was für mich?
Naja, eine Kette mit 32 Maragden und über 1100 Diamanten, die Marie-Louise, der zweiten Ehefrau von Napoleon Bonaparte, gehörte.
Hä? Was soll ich mit so einer Scheiße? Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Du weißt genau, dass ich das neue Antilopen-Gang-Live-Album haben wollte. Weihnachten ist komplett versaut. Du hast es komplett versemmelt. Ich hasse dich. Am 15.08.2026 ist in Berlin das goldene Antilopen-Air. Und ich habe keine Tickets. Und ich wette, das ist jetzt schon ausverkauft. Und ich habe so fest damit gerechnet, dass du mich liebst und mir Tickets kaufst. Du bist ein Schwein. Ich trenne mich von dir.
Keine Sorge, Baby. Natürlich war ich auf antilopengang.shop und habe dir rechtzeitig die Tickets für das goldene Antilopen-Air bestellt. Und natürlich habe ich auch verschiedene Merch-Produkte bestellt. T-Shirts, Tassen und verschiedene gute Sachen. 1A-Qualität, tipptopp. Weihnachten ist gerettet.
Okay, ich liebe dich. Frohe Weihnachten.
It's a Christmas miracle.
Ich wollte eben noch mal fragen, als wir mit Frank darüber gesprochen haben, über musikalische Direktion. Ich habe das Gefühl, wir als Band sind sehr, sehr eigenbrötlerisch, glaube ich. Und also auf jeden Fall war es immer so, wenn wir versucht haben, von außen Leute mal reinzulassen in irgendwas, dass wir dann so sofort gesagt haben, oh nee, doch nicht. Nee. So, und oh, nee, wir wollen es doch selber machen. Und insofern ist das, glaube ich, ein sehr großer Vertrauensbeweis, dass wir dir dann doch ein bisschen was geben und da ein bisschen was überlassen. Wie nimmst du das wahr? Sind wir da anstrengend?
Nee, also man muss ja auch sagen, ihr habt euch da, glaube ich, auch gewandelt, ehrlicherweise. Also ich weiß jetzt nicht, ob das nur in Bezug so in unserer Beziehung so ist oder ob das generell so ist, aber ich habe schon gemerkt, dass einfach jetzt über die Zeit, wie wir zusammenarbeiten, ihr auch natürlich merkt, dass ich euch, glaube ich, auch checke. So, ich weiß auch schon so ein bisschen, wo es hingeht und was ihr so mögt. Und ich glaube, dass wir uns da ganz gut treffen. Und es ist ja in diesem Falle jetzt auch deswegen ein bisschen einfacher, weil natürlich auch viel von euch kommt. So, ich muss mir jetzt nicht irgendwas überlegen, zu 100%, das machen jetzt alle, sondern, das geht doch nicht nur für euch, sondern natürlich auch für den Rest der Band, ne, dass ich weiß, ich muss jetzt nicht jedem genau sagen, was er spielt. Ich sage, das ist so mein Gefühl, bietet mal was an, lass uns mal irgendwie wo hinkommen und wir spielen und so Sachen. Und das macht ja auch natürlich, seid ihr natürlich dann auch trotzdem sehr meinungsstark, was so Dinge anbetrifft, so, nicht immer ganz leicht zu überzeugen von Dingen.
Wer ist am meinungsstärksten?
Kommt aufs Thema wahrscheinlich an.
Es kommt ein bisschen aufs Thema
an. Ich hätte einen Tipp.
Also wahrscheinlich ist es Daniel am
In der
nächsten.
Probe auf jeden Fall
Es Daniel. Ist auf jeden Fall Daniel. Wahrscheinlich hat Daniel von uns allen aber auch die meisten Konzerte gespielt in seinem Leben. Ehrlicherweise muss man sagen.
Ja, muss man sagen.
Ja, ist so. Das ist auch ein Fakt.
Und es ist aber, und ich glaube, ich habe auch einfach so enorm, also krass blühende Fantasie, was so Musik betrifft. Mhm. Also ich höre manchmal schon Sachen und ich kann mir die vorstellen und höre die einfach so. Und dann bin ich manchmal im Proberaum. Ich glaube, das hilft mir aber auch, wenn ihr mich dann zurückhaltet und sagt, hier nicht immer überall diesen David Guetta Build Up Aufbaupart und so.
Man glaub, kann doch noch was anderes wenn, machen.
Ja, ja.
Das
ja.
muss man aber den Podcast-Hörern einmal erklären, weil auf David Guetta wollte ich eh zu sprechen kommen.
Ja, das ist immer die Allzweckwaffe David Guetta, ne?
Was ist David Guetta?
Ein französischer DJ. Nee, also der David Guetta Part ist eigentlich immer der, wenn einem nichts einfällt, dann wird man mal so leise und dann steigert man hoch mit so einer durchgehenden Kick und dann mit so einem Snare-Wirbel, der so langsam schneller wird und alles wird lauter und dann endet das in irgendeiner Form der Ekstase, sag ich mal.
Immer so.
Aber wo du gerade gesagt hast, wir hätten uns vielleicht ein bisschen gewandelt, man wird ja auch älter, da würde ich gerne einen Schritt zurückgehen, eine Frage, die ich auch euch beiden stellen wollte. Was war denn ganz am Anfang euer Eindruck, als ihr dann auf einmal bei uns an Bord wart und ihr gemerkt habt, wo ihr gelandet seid? Könnt ihr euch noch erinnern, wie ihr das fandet, wie ihr uns fandet, wie ihr diese Band fandet?
Musikalisch,
menschlich, alles. Habt ihr es vielleicht sogar bereut?
Also bereut hab ich es auf keinen Fall. Menschlich habe ich mich von Sekunde 1 sehr wohl gefühlt mit
du
euch
musst
auf
das
jeden
nicht sagen.
Fall. Doch, ich möchte das aber gerne sagen. Was natürlich, und das, also, eigentlich wollte ich ja euch auch eine Frage stellen. Wie war das eigentlich für euch, mit einer einzigen Frau an Bord auf Tour zu sein? Weil diese Frage verfolgt mich ja, seitdem ich bei euch bin. In jedem Interview wird mir diese Frage gestellt.
Ich kann da direkt was zu sagen. Ich war heilfroh, weil ich das gar nicht mag. Mit so einer Männerbande, da kann man sich noch so fortschrittlich fortkommen. Immer diese komischen Sauf-Männer-Rituale. Und ich habe auch nicht mehr gesoffen zu der Zeit. Ich bin so froh, dass mittlerweile ein paar Frauen auch mitfahren.
Ja.
Weil das ändert einfach einiges so.
Ja,
und deswegen fand ich das total gut.
Ja, ich dachte ja, das ist ja hier gar nicht Rock'n'Roll auf dem Bus auf jeden Fall. Es war ja alles wirklich schon sehr gesettelt auf jeden Fall, als ich dazu kam, würde ich sagen.
Ich glaube auch die allerschlimmste Zeit hatten wir davor, aber das hat uns auch, also das hätten wir ja gar nicht überlebt in der Rock'n'Roll-Intensität.
Ja, nee, also ich habe mich total wohl gefühlt. Also eher so fast schon ein bisschen zugepampert, so weil ihr alle so auf mich Rücksicht genommen habt, glaube ich. Aber ich finde es auch schön, dass jetzt natürlich noch ein paar mehr Frauen mit dabei sind.
Ich wollte aber noch mal kurz, nicht, dass jetzt das so rüberkäme, als würden hätten wir mit den Frauen bei uns in der Crew nicht Saufrituale
so
und Abende
so
und die würden
nicht
rumpöbeln. Also gestern saßen wir noch mit einer Flasche Wodka am Lagerfeuer.
Das stimmt natürlich. Das gibt's natürlich auch mal.
Ich krieg das nicht mit, weil ich immer dann schon längst in meiner Schlafkoje liege und so. Aber dieses, vielleicht müssen manche Sachen auch geheim bleiben.
Muss ich werden.
Manche Sachen haben sich auf jeden Fall verändert und das kam mir auch zugute. Aber das war jetzt die persönliche Komponente. Wie fandst du die Antilopengang so als Band, das kann ja nichts gewesen sein. Sei mal ehrlich.
Ich sag mal so, also ich musste ja erst mal googeln. Ich muss ja erstmal googeln, Antilopengang.
Ja.
Wer ist das eigentlich? Nee, ich kannte euch schon vom Namen her, aber ich habe mich nie mit eurem musikalischen Werk vorher auseinandergesetzt. Und aber ich kann mich sehr gut damit identifizieren und finde das auch geil, was ihr auf der Bühne macht, auf jeden Fall. Ich war auch vorher nie auf einem Konzert von euch, muss ich auch sagen. Aber ich sag immer allen, die Live-Show ist geil. Also ja, ich finde es super.
Und bei dir so, Frank?
Also ich fand auch, also menschlich hat das auf jeden Fall gut gepasst. Es war auch so, ich sag mal, wir kommen aus einer sehr ähnlichen Welt, was unsere musikalische Entwicklung auch angeht. Ich bin ja auch in den Jahren, wo ihr das auch gemacht habt, durch AZs getourt und ich habe das ja auch alles gemacht und so. Deswegen glaube ich, gab es da schon so ein Level von so Verständnis einfach dafür, für die ganze Sache. Als ich dazu kam, war spannenderweise so ein bisschen dieser Ausläufer von dieser ganzen Anarchie- und Alltag-Nummer und von diesem ganzen großen Erfolg und so. Und ihr wart auf jeden Fall hart überspielt, als ich dazu kam. Ihr wart auf jeden Fall, so man hat gemerkt, so viele Shows von denen waren schon echt so ein bisschen sehr krass Pflichterfüllung. So, also, ne?
Ja, ja, weiß das, ich. Hat man das so krass
gemerkt? Ja, man hat das gemerkt.
Weil es stimmt auf jeden Fall. Ja. Also, mir ging das so. Ja.
Also, ich hab gemerkt, es gab natürlich immer wieder dann auch so geile Shows dazwischen, ist ja mal wieder passiert, aber es gab immer so Shows auch, wo man gedacht hat, okay, wir fahren jetzt dahin nach Ingolstadt ins West-Eventwerk, was weiß ich.
Das war schon. Es gab mehrere dieser. Die sind da dann auch in der Erinnerung auch so, es tut mir auch voll leid für Leute, die dann da waren, aber voll. Einfach austauschbar, weil es am Ende nur noch ein Haufen Matsche an Erinnerungen und man ist einfach froh, wenn man es geschafft hat. Irgendwie.
Genau, total. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen festgefahren war, so künstlerisch auch, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen, so ihr wart so auf, so, es hat einfach gereicht, hatte ich das Gefühl, euch so ein bisschen. Und dann interessanterweise aber hat sich das ja dann nach Corona nochmal doll gewandelt, finde ich, weil wir dann viele Sachen nochmal voll neu angegangen sind und einen ganz frischen irgendwie Kopf und Herz da dran gegangen sind. Und jetzt kommt mir das halt gar nicht mehr so vor. Auch wenn wir viel spielen, es ist nie so, dass man das Gefühl hat, oh, kacke. Ne, so, ist gar nicht mehr so, sondern ist irgendwie immer wieder cool. So.
Was ist denn jetzt, also wie gesagt, wir machen diese Live-Platte, da wird man ja auch hören, was wir aktuell auf der Bühne machen. Was ist denn jetzt das Besondere und was hat sich da nochmal verändert? Könntest du das beschreiben?
Also für mich muss ich sagen, es hat sich natürlich zum einen diese musikalische Vielfalt noch weiter ausgeprägt, auch weil wir jetzt ja Fullband sind, weil wir haben, ne, wir können mit zwei Gitarren spielen, wir haben Jenny dabei als DJ, wir haben Bass dabei, wir können eigentlich alles live machen. Das heißt, sogar wenn uns irgendwie die Samples ausfallen und so, wäre das gar keine Katastrophe, wir bekommen es hin. So, ne, so, also es ist auf jeden Fall sehr viel organischer geworden, sehr viel dynamischer dadurch auch. Ansonsten ist es so ein bisschen, man merkt natürlich so vor und nach den Shows, so, es ist auf jeden Fall so, die Kommunikation ist super, so, wir reden immer viel miteinander und so, das finde ich geil. So, auch bei dir, Koya, war ja das gerade, als ich dazu kam, war nämlich so, wo du gerade die Koya ansprichst und so, du warst eigentlich nur im Bett und hast gelesen. Mhm. Außer Soundcheck und Show. Also die ganze Zeit eigentlich.
Soundcheck auch nicht immer, ehrlicherweise.
Ja. Und das ist ja jetzt auch nicht mehr so, ne? Man merkt auch dir zum Beispiel an, dass du da viel befreiter bist und so und dass das jetzt alles so ein bisschen lockerer funktioniert und das ist irgendwie ganz schön.
Voll, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und ich finde, das ist jetzt halt, also auf der ersten Tour, wo ich dabei war, die Abbruch-Abbruch-Tour, da war das ja, wie gesagt, noch alles so in so Blöcke unterteilt. Da kam jetzt der Hip-Hop-Block, wo keine Band gespielt hat. Und dann kam der Punk-Block, wo ich dann von der Bühne gehe und die Band spielt auf einmal. Und das ist ja jetzt alles viel fließender. Das geht ja viel schöner ineinander über. Und ergibt halt auch deswegen, glaube ich, nochmal ein geileres Gesamtkunstwerk auf der Bühne. So.
Ich finde auch, will aber auch kurz erzählen, dass das immer sehr, sehr umstritten war und dass wir extrem lange uns geweigert haben, das zu machen, was wir jetzt machen, weil wir wollten halt nicht irgendwie die Rapper mit der Band sein. Und da gab es einfach so unfassbar viele schlechte Beispiele. So und vor allen Dingen.
Nein, das sagen wir jetzt nicht.
Nein. Naja, sorry. Also aber ne, es gibt ja zum Beispiel den Song Crystal Meth in Brandenburg von Grimm 104, da spricht er, niemand interessiert sich für die Brandenburger, nicht mal Prinz Pi mit seiner Band und so, ne, und das, und also wer jetzt nicht Prinz Pi, aber es gibt schon so viele Rapper, die sich dann halt so Mucker-Bands in den Rücken gestellt haben und das wird einfach krass seelenlos in dem Augenblick und für uns war immer ganz klar, Crossover ist der Feind und sobald man eine Band dahinstellt und Hip-Hop spielt, dann ist die Gefahr da, dass es Crossover wird. Und deswegen war das für uns ein ganz langer Prozess, sich dem anzunähern, dass das gesamte Set mit einer Band gespielt wird. Sehr, sehr umstritten. Wir haben uns da auch echt die Köpfe eingeschlagen. Aber ich bin total froh, dass wir es gemacht haben. Und ich finde, an dieser Platte hört man jetzt, dass wir es genau hinbekommen haben, eben nicht in diese Fallen zu tappen. Also, weil die Momente, die so ein bisschen crossoverig werden, sind okay. So, die sind total erträglich und es klingt für mich null so nach Muckerband. So, und entsprechend war ja auch das Feedback nach der Frühjahrstour völlig, völlig irre und überschwänglich. Und ich habe das auch einfach angenommen. Alle haben erzählt, das ist so geil. Und dann, ja, geil, das ist voll geil.
Aber da muss man auch zum einen haben, wie das, glaube ich, also richtig gut gemeistert zusammen, einfach irgendwie eine coole Show gebaut, die voll Bock macht. Und zum anderen, jetzt muss man auf jeden Fall auch Manu loben vorne am Ton, weil wenn ich mir das so angehört habe, so gibt ja sowas wie Virtual Soundcheck heutzutage, wo man das ja komplett, wo ich das auch mal von vorne hören kann, ja sonst nie. Und wenn ich das zum Beispiel in Hamburg habe ich das gemacht, in der großen Freiheit, und das klang so gut, es war so krass, und ich glaube, er ist auch ein großer Teil daran, warum diese ganze Show dann funktioniert, weil er das soundlich irgendwie alles in so eine Bahn bringt, dass es trotzdem zusammengeht und nicht so krass alles aus dem Rahmen fällt, sondern irgendwie trotzdem dann eine Linie bekommt. So.
Ich glaube auch, das ist interdisziplinär. Das ist also gar nicht nur das, was auf der Bühne und im Licht oder im Ton oder und die Musik, sondern ich glaube, da geht es gerade bei dem Vibe, den wir da haben und den wir mitbringen, wirklich um die komplette Produktion, wie sie halt funktioniert und so. Ich habe jahrelang dagegen gekämpft, sowas zu machen, weil ich das szenisch voneinander trennen wollte. Ich habe viel mehr in so Theaterstücken gedacht und dachte immer, man macht so Hip-Hop mit einem DJ und dann ändert sich aber alles, und dann wollte ich aber auch, dass sich die Bühne verändert und dann spielen wir Punk und dann muss ich wieder alles verändern und alles anders aussehen und dann spielen wir Klavier und so, und fand das erst total dumm, das nicht zu machen, weil ich dachte, das ist unser großer, eigentlich das, was uns total abhebt von allen anderen, dass wir so viele verschiedene Sachen abdecken, dass ich die auch szenisch so erzählen wollte, und muss sagen, dass ich jetzt rückblickend denke, war ein kompletter Fehler, das jahrelang so dogmatisch zu machen. Weil
ja, ich glaube vor allem, was sich jetzt geändert hat dann daran, ist halt diese Freiheit, ne? So, weil du begibst dich natürlich auch mit diesen Szenen und so in ein Korsett. Ne, so, und das heißt, ja, ne, das ist immer so, der Teil muss immer der Teil, der ist so abgeschlossen davon, und wenn der mal nicht funktioniert, dann funktioniert dieser ganze Teil nicht, und dann ist es irgendwie blöd, und man ist immer man ist immer so da reingedrängt, und das haben wir jetzt nicht mehr, und das ist irgendwie geil, glaube ich, auch so, auch im Sinne von wie du schon sagst, soll keine Muckerband sein und so, und das ist alles nicht so, das ist jetzt nicht so perfektionistisch alles, sondern es geht da viel um Leben und so auf der Bühne, dass da sich was bewegt und dass das irgendwie halt Live-Mucke ist, ne? Und das ist irgendwie geil daran. Und das funktioniert eben auch, weil wir das jetzt nicht mehr so krass teilen, glaube ich.
Genau, es ist zwar nicht mehr so wie ein Theaterstück aufgeteilt, aber es passiert ja trotzdem noch alles. Es gibt ja Rap-Momente, es gibt Punkrock-Momente, es gibt Klaviermomente. Und ich muss auch sagen, so das Feedback, was ich am meisten eigentlich kriege, wenn Leute, die uns vielleicht zum ersten Mal gesehen haben oder die uns länger nicht live gesehen haben, wenn die mir dann nach dem Konzert erzählen, wie sie es fanden. Erstmal sagen die eigentlich immer, was ich immer eine Frechheit finde, dass sie positiv überrascht sind.
Was soll das denn heißen?
Was dachtest du denn, was wir hier machen? So, also es kommt immer positiv überrascht, und dann sagen die halt oft so, es ist halt so wahnsinnig kurzweilig, weil du, gerade wenn du das noch nicht gesehen hast, du weißt nie, was passiert. Es passiert immer was anderes, und ich glaube, so eine Antilopengang-Show, die irgendwas zwischen 90 und 120 Minuten dauert, ist nicht so eine Show, wo du dann auch irgendwann mal so dir mal ein Bier holen gehst oder mal auf Toilette gehst, weil du verpasst eh nicht, sondern viele sind da echt so von vorne bis hinten dabei, weil die nichts verpassen wollen, weil die dauernd überrascht werden. Und ich glaube, auch so als Konzertgänger, wenn ich mir so andere Shows angucke, denke ich auch manchmal, krass, so, da, das ist schon was uns ein bisschen ausmacht, dass da immer was Neues passiert, so, und super viel passiert.
Und das passt ja auch sowieso total gut zu eurer Ambivalenz, auch inhaltlich, ne? Einfach, was wir da teilweise für Sprünge machen zwischen den Emotionen auch, ist ja auch verrückt, ne? So, das geht halt wirklich vom größten Klamauk bis zur tiefen Traurigkeit und wieder zurück, und das funktioniert trotzdem. Also manch einer würde sagen, das kannst du nicht machen. Ja. Wie soll denn das gehen? Du kannst die Leute ja nicht so irgendwie durch den Ring schleudern die ganze Zeit emotional. Aber das funktioniert auch. Aber das funktioniert auch, weil ihr natürlich inhaltlich auch so seid. Und das finde ich halt grundsätzlich auch spannend. Es gab ja diesen Niemand peilt die Gang. So. Aber ein bisschen was ist dran im Sinne von, es gibt einfach keine gerade Linie, sondern es ist immer vielschichtig, es ist immer irgendwie ambivalent, und das mag ich total gerne. So.
Ich liebe das auch, und das ist auch Theater. Also das ist eigentlich so griechisches Theater, dass du durch jede Emotion einmal durchgehen musst, sonst ist das Stück auch gar nicht fertig. Also du musst irgendwie einmal gestorben sein, du musst einmal geweint haben, du musst gelacht haben, da muss Liebe drin vorgekommen sein und Hass und alles hintereinander, wie so ein Atanor, und dann gehst du raus und bist am Ende irgendwie reingewaschen von, weil du dich einmal komplett leer gefühlt hast. So, das ist die Idee dahinter. Also so stell ich mir das vor, wenn ich vorm weißen Blatt stehe und denke, wie soll jetzt so ein Konzert am Ende aussehen, dann habe ich da Bock drauf. Wie fühlst du dich am Ende nach so einer Show? Fühlst du dich leer oder fühlst du dich reingewaschen, weil du durch alle Emotionen einmal durchgegangen bist?
Kommt drauf an, auch wie alles lief, ne? Auf jeden Fall, weil davon hängt es dann natürlich auch ab, wie man sich nach so einer Show fühlt. Aber meistens fühle ich mich sehr energetisiert, glaube ich, so. Also ich mag das schon auch, mit euch auf der Bühne zu stehen und eben durch diese ganzen Emotionen gemeinsam zu gehen und irgendwie Teil von so einem, wie wir ja immer so schön sagen, Patientenkollektiv zu sein, irgendwie so. Ich finde, das spürt man bei uns auch ganz gut, dass wir halt uns einfach alle auch so gut verstehen, dass wir geil irgendwie miteinander funktionieren und ja, genau. Also ich bin immer, meistens bin ich sehr zufrieden, wenn ich von der Bühne komme.
Wir reden oft und gern darüber, wer von uns die besten Tanzskills hat. Wir haben tatsächlich auch letztes Jahr Bewertungszettel nach Konzerten an die Gäste ausgegeben.
Wirklich?
Ja,
heimlich habt ihr das gemacht?
In Potsdam und in Köln haben wir das gemacht. Nee, dieses Jahr in Berlin, nicht in Potsdam, dieses Jahr in Berlin und Köln und haben den Leuten die Möglichkeit gegeben, in Zahlen unsere Show zu bewerten, unter anderem die Tanzskills. Ich kenne die Antwort natürlich, aber du als professionelle Breakdancerin, was sagst du jeweils zu unseren Tanzskills?
Muss ich die jetzt bewerten? Ja. Von 1 bis 6?
Wir loben uns hier seit 10, 20 Minuten selbst über den Klee und jetzt ist endlich mal an der Zeit, jetzt du darfst also ehrliche Worte finden.
Meine ehrlichen Worte sind, eigentlich kann ich das gar nicht bewerten, weil ihr tanzt ja alle nicht richtig. Also ihr bewegt euch halt
Bewegung,
irgendwie.
Dann kannst du unsere Bewegungen.
Ihr springt, Kolja springt gar nicht. Kolja ist schon, wenn er mal so die Füße beide von der Bühne hat, das ist schon selten. Daniel macht sehr viele Kicks.
Macht er mehr Kicks als ich? Ich weiß es nicht.
Ja, du machst
der auch. Macht höher, du bist, und du bist höhere, der, ne? Höher und
neulich habe ich so einen Kommentar auf Insta gelesen, das fand ich sehr passend, du bist der Flummi.
Ja.
Ja. Du bist derjenige, der auf jeden Fall seine Körperhaltung meist so auch hoch und runter geht.
Ja,
also
ja,
Kolja ist so.
Du hast auf jeden Fall auch so eine starke Bühnenpräsenz, wenn du dann da auf dem Boden liegst und ins Mikrofon schreist.
Ja.
Ja.
Das würde ich gerne öfter machen, aber ich habe das Gefühl, das Publikum sieht mich dann zu wenig.
Ja.
Ne? Für euch ist natürlich ein genialer Anblick, wenn ich mich da wälze.
Ich sehe das aber meistens auf der Bühne. Wir sehen das meistens auch nicht, du deinen Tisch und ich mein Schlagzeug, da sieht man auch nicht so viel.
Ja, alle super, super Bühnenpräsenz.
Ich hätte mir
ihr
mehr,
seid auch voll
ich hätte mir ehrlich gesagt
mehr so Dance, nicht so Dance. Super. Sag mal so wirklich tanzen ist
tanzen
nicht so doll,
ist
ne?
Nicht so dolle.
Muss man sagen.
Hey, bei Ami Parker tanze ich übelst.
Da tanzt Tobi jetzt ganz viel, der guckt ja auch immer zu mir.
Na klar.
Da haben wir auch immer so eine kurze Tanzeinlage.
Ich weiß, dass du das appreciatest und deswegen nehme ich Kontakt mit dir auf, weil wir sind einfach Tänzer. Wir tanzen zusammen.
Aber
ich weiß, ihr kriegt das gar nicht.
Jetzt hast du Jenny dazu doch gebracht, dass sie sagt, du tanzt voll gut, obwohl du eigentlich sagen wolltest.
Also darum ging's mir
doch. So wie wir diesen Moment bei Pizza haben, wo wir immer klatschen, haben Tobi und ich den Moment bei Ami Parker, wo wir zusammen tanzen.
Aber mit Kolja hast du keinen Moment.
Ich bin ehrlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich in den übrigens jetzt schon fast 150 Konzerten jemals einen Augenkontakt mit Kolja hatte.
Er dreht sich selten um, ne? Muss man sagen.
Kannst du sagen, sorry, wo wir gerade stehen, konzertmäßig? Oder?
Ja, ich habe nicht nochmal in mein DJ-Tagebuch reingeguckt, aber ich meine, es war ja schon 2023, als ich mein 100. Konzert hatte. Wir haben jetzt 2025. Das heißt, da sind ja schon nochmal ein paar dazugekommen, weil allein die Tour waren ja jetzt nochmal 17, glaube ich, 18. Letztes Jahr haben wir auch nochmal 10 Festivals oder so gespielt.
Also stehen
wir
wahrscheinlich bei 130, 140.
Ja, eher so bei 140, würde ich sagen, jetzt inzwischen.
Ich will mal was zu dieser Sache mit dem Augenkontakt und auch mit den Bewegungen sagen. Das stimmt. Und wenn ich das mal mache, auch, das gilt auch für euch, wenn ich euch anlächle oder angucke, das mache ich nie, weil das ein echtes Gefühl ist, sondern weil ich das Gefühl habe, das wird so erwartet und das muss man machen, dass das Publikum auch so ein gutes Gefühl kriegt. Zum Beispiel würde ich mich von mir aus auch nie bewegen zu der Musik, sondern ich mache diese Dinge, weil ich mir das so antrainiert habe, so ein bisschen autistisch vielleicht, das wird so erwartet und dann wirkt das nicht so seltsam. Und deswegen zum Beispiel, wenn ich zu euch so gucke oder so, das ist nicht, weil ich den Moment fühle oder so, das ist einfach nur, weil ich so das Gefühl habe, wahrscheinlich muss ich die mal angucken. Aber ich denke da nie dran. So.
Ja.
Und manchmal gibt es so Momente, dass Daniel und ich so in den Armen liegen und so lachen und so. Das ist einfach ein richtig gutes Schauspiel.
Aber man muss sagen, das hat auch einen ganz, ganz praktischen Vorteil, dass du das alles nicht so doll machst.
Also dein Vocalsignal, dein Stimmsignal ist so doppelt, ungefähr doppelt so stabil wie das von den anderen beiden. Deine Wave sieht einfach so aus. Das ist einfach. Ja, aber auch für Ton top. Ich glaube, Manu ist so, Koya, geil.
Und die Bewegung und so, das ist nämlich auch so ein Ding bei der Antilopengang, das sich verändert hat. Also ich wollte halt gerne Rapper schon werden, ja? Aber dass das irgendwann zu tun hat mit Sport, dass man so ein Fitnesstrainer ist oder so ein Animateur und so Sachen machen muss, das war mir nie ein Anliegen, ne? Sondern ich wollte halt, deswegen ist diese Vocalspur auch so konstant, ich wollte in ein Mikrofon reinrappen. Das ist das Einzige, was mich interessiert.
Fair.
Außerdem zum Tanzen nochmal, ich tanze ja für euch mit. Ist okay.
Das voll, ist, genau, ja, da ist ja, ja, ja genug ja. los.
Wenn ich nicht gerade Gitarre spiele oder scratche.
Sehr oft das Feedback bekommen, so dass das unserer trägen Bühnenperformance sehr zuträglich ist, dass Jenny damit am Start ist. So.
Aber und die Bühnenperformance ist aber nicht träge, oder? Das ist doch Quatsch.
Nein, das würde ich jetzt auch nicht sagen.
Ich wollte das jetzt besonders kontrastreich erzählen, auf jeden Fall. Ne?
Aber ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch, wenn ihr dann da anfangen würdet, voll rumzutanzen.
Ja,
ich weiß nicht, ob das so passen würde.
Merkt ihr das?
Ja.
Nee, du kannst, also ne, so ein kleiner Wiggle da bei Ami Parker ist natürlich geil, klar.
Ja, ein Wiggle.
Ey, ich glaube, wir labern jetzt schon echt lange.
Ja.
Also mein Gefühl ist, wir sind hier bei einer Dreiviertelstunde oder so. Wir hatten noch eine Sache, die, und zwar nächstes Jahr spielen wir das große goldene Antilopen-Ehr. Also wir spielen ein riesengroßes, und das soll das beste Konzert werden, das wir jemals gespielt haben. Es soll allem, was wir je gemacht haben, eine Krone aufsetzen. Und wir wollten euch beide noch einmal fragen.
Gar kein Druck.
Da wird's Augenkontakt hageln, Leute.
Da wird's Augenkontakt hageln. Nee, wir wollten euch beide einmal fragen, was wir denn noch verbessern können. Also ob wir als wir drei noch irgendwas besser machen können und was wir bis dahin noch üben sollen oder irgendwie hinkriegen, damit das auch wirklich das beste Konzert wird, das es jemals gegeben hat.
Das ist geil, weil wir perfekt sind.
Ihr seid einfach so perfekt.
Alle Schwächen.
Mir fällt jetzt tatsächlich spontan nichts ein. Ihr solltet nicht immer die Ansagen der anderen so schlecht machen. Aber wobei, das ist auch irgendwie ein bisschen unterhaltsam tatsächlich.
Was meinst du genau?
Ich meine, dass wenn jemand von euch eine Ansage anfängt, einer der beiden anderen mindestens die Ansage kacke findet und dann irgendwie das auch ins Mikrofon sagen muss, dass er die Ansage
aber
kacke findet.
Aber auch das bilden wir auf dieser Live-Platte ab. Und
ja,
das hat einen sehr starken...
Ja, das ist ja auch Teil von euch.
Hat auch
auf
einen Unterhalt. Charakter. Es ist nicht so, dass wir uns nicht wirklich verletzen würden damit gegenseitig. Das tut im Herzen weh.
Ich weiß.
Aber wenn man sich das hinterher auf Platte anhört, ist es eigentlich ganz geil.
Ich glaube auch, die Leute lieben das, ja.
Muss man vielleicht auch, wenn wir schon viel zu lange reden, auch kurz noch ansprechen. Das Thema Ansagen ist ja eigentlich auch ein Thema für sich, weil da gehen auch bandintern die Meinungen sehr auseinander. Ich mag am liebsten die nicht vorgefertigten, ungeplanten Momente, wenn einfach was Spontanes passiert. Ich glaube, du fühlst dich am sichersten, wenn du einfach weißt, was du sagst und das Gleiche sagen kannst, wie du immer sagst. Das ist, und da müssen wir ja irgendwie einen Mittelweg finden. So, ne? Teilt ihr diese Einschätzung? Findet ihr, wir schaffen das mit dem Mittelweg? Was findet ihr besser? Ansagen, die ihr schon tausendmal gehört habt, oder was euch überrascht?
Also ich glaube, das kann man so unterschiedlich sehen, weil wir sind ja jetzt keine Unbeteiligten. Ne? Das heißt halt für uns, ist es natürlich, glaube ich, eher die Frage, was funktioniert gut in so einer Show, ne? So, weil es werden sich Sachen wiederholen. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, 10 Shows spielen, 10-mal war es dieselbe Ansage, haben wir das 10-mal gehört, aber die Leute jeweils erst einmal. Das heißt, das lässt sich danach schlecht bewerten. Ich finde, die Mischung ist eigentlich genau richtig, weil wenn jeder dann auch ein bisschen nach seinem Credo geht, und eigentlich macht es ja auch Sinn, dass ihr das immer aufteilt, dass ihr vorher, wenn ihr Setlist macht, immer guckt, wer macht wo die Ansage. Und ich kann sehr gut damit leben, dass Daniel immer dasselbe erzählt. Wenn ihr das nicht auch noch beide macht. Wenn jetzt alle drei das machen würden, würde es mich auch nerven, ehrlicherweise. So ehrlich muss ich sein. Aber so finde ich es gut, weil Daniel hat ja dann zum Beispiel auch, das sind ja Ansagen, die ziehen ja auch, ne? So. Wenn man jetzt mal so wirklich hinter den Vorhang geht, natürlich ist immer nach draußen immer alles viel so, ja, alles ist so, es wirkt immer alles so spontan und echt und so, aber natürlich ist es auch eine Show. Ne, und das heißt, man will auch gerade so da Ansagen machen, die irgendwie einen Show-Effekt auch haben. Und da, wenn du was gefunden hast, was funktioniert, dann machst du das halt. Und das ist ja auch fair. So.
Ja,
Comedian macht auch nicht jeden Abend eine andere Show.
Das Ding ist aber auch immer, wenn ich was sage, ist es gut. Und 2 von 3 Enkeltrick-Ansagen, die Tobi macht, sind einfach komplett vergurkt. Ja, also
der
auch.
Geht schon wieder sorry, los. Es muss, geht schon wieder
muss
los.
Ich widersprechen, eine von drei Enkeltrick-Ansagen ist vergurkt.
Ja, und das sieht man auch bei auf der Live-Platte ganz gut, wie ich Tobi da irgendwie rausretten muss, weil er anfängt, die Leute so als Senioren und so zu beschimpfen.
Die Emotionen, die,
aber
die
auch da,
gehen schon
auch da,
wieder hoch.
Du, ja, bist, ja. Du bist da manchmal viel zu früh in deinem Rettungsdrang, weil ich bin noch mitten in einem Spannungsbogen, da unterbrichst du den schon und machst ihn kaputt. Ne? Und das ist natürlich, da bin ich auch, werde ich auch jetzt sauer.
Halt,
und das ist ein
stopp,
echtes
das
Gefühl.
Stimmt, das stimmt. Da muss man, wenn wir jetzt gerade beim Thema Kritik waren und so, wenn man da ja. Was vorwerfen kann, ist es manchmal die auf jeden Fall die fehlende Geduld bei Sachen.
Geduld also.
Ja, schon so. Das ist manchmal, denkt man, chill kurz, atme, alles gut.
Okay.
So, ne?
Geduld.
Jetzt muss aber bei jedem was sagen.
Also, nee, das war ja, ging ja an uns alle. Also ihr sollt auch mal ein bisschen geduldig sein mit mir. So habe ich das verstanden.
Ja,
dass
genau
ihr,
das sollte
ihr
das.
Beide
also,
mit
Kolja,
mir geduldig sein sollt.
Kolja, du sollst mehr Augenkontakt haben.
Ja, ich werde das machen.
Ja, ich finde auch, Kolja, du darfst diese Quäkstimme bei Allergie, Aversion, Anti-Alles-Aktion, die kannst du nicht machen. Die killt mich. Die ist so nervig.
Das ist nicht
Allergie,
extra.
Allergie, Aversion, Anti-Alles-Aktion machst du dann. Dann denke ich, nee, bitte nicht.
Ich glaube, da versuche ich Johnny Rotten zu sein.
Ja, ich weiß nicht so, aber es ist so heftig Donald in meinem Duck. Schädel.
Danke, dass du Duck sagst.
Weil du machst das nicht immer, du machst das so manchmal. Und
ich brauche noch was für Tobi. Was muss Tobi? Tobi ist der Perfekte.
Tobi muss, ich glaube, was Tobi generell über so einen ganzen Bogen von so einem Konzert besser machen kann, ist das Haushalten mit Energie. Glaube ich.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass manchmal, nämlich am Schluss, gerade in einem langen Set, am wirklich letzter Song ist dann manchmal schon, du merkst, okay, eigentlich ist das schon drüber über den Punkt. So.
Ja, und nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne. Also, dass du wenn du auf Tour bist, nicht so viele Management-Meetings für andere Künstler dazwischen machst noch so, sondern dich so ein bisschen, also einfach nicht versuchst, drei Vollzeitjobs gleichzeitig zu machen. Das wolltet ihr auch sagen, oder?
Ja, Tobi arbeitet sehr viel.
Das wolltet ihr sagen, dass er weniger arbeiten
Kolja,
soll.
Mir ist noch was eingefallen, du sagst ja immer, du gibst heute mal 80%.
Ich so, immer,
ja. Vielleicht könntest du ja mehr Prozent von Tobi übernehmen.
Vielleicht könntest du beim goldenen Antilopen eher auch einfach ausnahmsweise mal 100% oder zumindest 90%.
Ja, genau. Also
können
das
wir uns auf
doch,
90%
ja
einigen als Kompromiss?
Das stimmt auch nicht, dass ich 80 sage. Ich sage eher 18 oder so.
Ach so, ja.
Nee, du sagst 63 oder so.
Ich weiß auch gar nicht, was 100% sein soll. Dann stirbt man ja fast. Also ich würde anbieten, beim goldenen Antilopen eher 80% zu geben.
Was?
Das kann ich versprechen.
Nee, also ich würde schon gern 100. Das soll dem ja die Krone, das soll allem
was,
die Krone
Was soll das
aufsetzen.
Denn sein?
Aber dann ist der ja tot danach.
Was muss ich denn dann machen? Wie geht
Tanzen,
Augenkontakt oder was?
Springen.
Wenn du 80% von dem geben würdest, was ich und Tobi geben, das ist
schon
wahrscheinlich
okay.
Schon weit über deiner 100.
Aber da sind wir wieder bei diesem Sportding. Wahrscheinlich ist damit gemeint, ich soll so Fitnessübungen machen wie ihr. So wie so ein wie so Aerobic, so Bodengymnastik, Turnen. Ihr macht da ja so schöne Turnübungen immer. Aber ich kann versprechen, dass ich 100% als Rapper gebe. Das heißt, die Flows werden noch besser. Aber ich springe nicht in die Luft und mache einen Tritt. Ich bin nicht dieser Typ von dem Biscuit.
Ich meine, du hast ja aber auch, da gibt es ja einen kleinen Unterschied in der Performance. Du singst ja nicht so viel, ne? Die beiden singen halt immer auch wieder und dann gerade bei den Punk-Songs und so, da ist es und da geht es dann auch ins Schreien sehr oft über und das ist, glaube ich, das, was super, super viel Energie zerrt. Das machst du ja nicht so doll.
Das stimmt.
Ne? So. Rap aber 100%.
Soll ich mehr singen?
Rap ist 100%, finde ich absolut. Musst du auch nicht unbedingt.
Aber es gibt keine Turnübungen von mir.
Fair.
Ja, aber du könntest
auch
wenigstens das Publikum mal angucken. Guck dir mal so zwei, drei Leute da an und such dir mal ein, zwei Leute im Publikum aus, die nicht tanzen und versuch einfach mal so mit Blickkontakt und mit irgendwie ein paar animierenden Sachen dazu, die zu kriegen, dass die irgendwie einen schöneren Abend haben.
Nein, aber auch das ist ein Missverständnis, weil ich glaube nicht, dass der Abend schöner wird, wenn die tanzen. Ich selbst habe noch nie auf einem Konzert getanzt im Publikum.
Natürlich
und
nicht.
Ich finde das belästigend und ich finde das auch übergriffig. Warum sollen die denn tanzen? Wenn die tanzen wollen, können die auch tanzen. Das ist doch nicht meine Aufgabe.
Aber ich finde das krass.
Schönen Abend sollen die haben.
Ich finde das krass, weil das ist übelst die ungewöhnliche Art, so das wahrzunehmen, muss man sagen. Weil für alle Menschen auf der Bühne eigentlich ist das natürlich ein Indikator, wie viel wird sich da bewegt im Publikum. Das ist eine direkte Übersetzung von, wie gut gefällt denen das Konzert.
Kolja,
für die
meisten Menschen. Kolja, wie fändest du das jetzt, wenn wir ein Konzert spielen und keiner würde sich bewegen?
Das interessiert mich nicht. Ich achte nicht darauf, ob die sich bewegen. Ihr sagt immer nach einem Konzert,
Konzert, das war ein geiles Konzert, guck mal, wie die abgegangen sind. Ich weiß nicht, ob Leute abgehen, weil es interessiert mich nicht.
Ach, du guckst die Leute auch nicht
an. Ich achte nicht darauf. Es ist mir scheißegal, was sie machen, und ich finde, das ist auch nicht ein Indikator für ein gutes Konzert. Ein Konzert ist gut, wenn wir gut waren. Und wenn ich bei einem Konzert bin und eine Band sehe, die ich richtig geil finde und ich finde es gerade richtig faszinierend, dann bewege ich mich nicht, sondern dann stehe ich da wie gebannt und sauge das auf. Es ist mir doch egal, ob ich finde das total oberflächlich, sich zur Musik zu bewegen. Das ist doch total albern.
Ich finde es total spannend eigentlich, weil also so ein Konzert, also Musik im Generellen, aber auch so ein Konzert im Speziellen ist ja ein Gespräch, ne? Ist ja eine Kommunikation. Ist ja, wir sagen was und das Publikum gibt uns was zurück und daraus entsteht eine Energie, ja. Und daraus macht man ja dann so ein bisschen fest, weil man kann das ja nicht in Zahlen ausdrücken. Daran, an dieser Energie, die man so spürt oder wahrnimmt, macht man fest, wie gut das Konzert war. Eigentlich, also so ist es, glaube ich, normalerweise. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber...
Ich finde das gut, wenn die Leute über meine Ansagen lachen.
Ich möchte das jetzt hier abbrechen.
Ich finde gerade wurde es interessant und ich muss das jetzt noch einmal fragen. Weil wenn du sagst, wenn du ein Konzert richtig geil findest, dann stehst du gebannt da. Was ist denn für dich das, was ein Konzert richtig geil macht? Also, weil das ist ja vielleicht auch eine andere Perspektive, als andere sie haben.
Naja, auf jeden Fall will ich nicht animiert werden oder sowas, sondern ich will halt, dass die Musik, die ich gut finde, bestmöglich dargeboten wird von einer im besten Falle noch faszinierenden, charismatischen Kapelle.
Aber geht es um das, was aus der PA rauskommt, oder geht es schon auch darum, wie die Person sich gibt oder bewegt oder die Mimik oder irgendwas?
Ganz wichtig. Charismatische Frontmänner oder Frontfrauen, auf jeden Fall. Aber ich habe kein Interesse da. Ich verbinde Musik nicht mit Bewegen. Ich würde niemals in die Disco gehen. Es gibt nichts, für mich nichts Groteskeres, als mit anderen Leuten zur Musik zu tanzen, die aus Boxen kommt. Was soll das denn?
Ich hab dich ein einziges Mal in der Disco erlebt, in Göttingen, auch nach einem Konzert. Und es war auch grotesk, dich tanzen zu sehen.
Aber er hat getanzt?
Er hat getanzt, ja.
Stark.
Und, Nein, du hast getanzt. Du hast damals noch getrunken. Du hattest, glaube ich, in beiden Händen ein alkoholisches Getränk und hattest die Arme so ausgebreitet und hast dich sehr viel gedreht. Aber das war auch das einzige Mal, dass ich das je gesehen habe. So, jetzt reicht's aber auch. Komm.
Ey, für unsere Vorbereitung für das Goldene Antilopen eher nächstes Jahr reicht das, glaube ich, als Input. Wir überlegen auch, ob wir uns dann vielleicht ein bisschen mehr an Koya orientieren und auch weniger tanzen. Wir gucken, dass wir das so vielleicht spielen, dass möglichst wenig Leute im Publikum sich bewegen, sondern dass sie gebannt gucken.
Oh nein.
Bis nächstes Jahr werden wir das schaffen.
Das ist der Albtraum für einen Schlagzeuger, ne? Wenn du was spielst und niemand bewegt sich, ist so, okay, du machst alles falsch.
Sie gucken gebannt.
Für den DJ auch, ja, auf jeden 100%. Fall.
Wir werden zusammen erleben, was dann passiert. An der Stelle, glaube ich, kommen wir langsam zum Ende. Und wir wollten uns einmal noch bei euch bedanken, dass ihr das möglich gemacht habt, dass wir diese tolle Platte jetzt rausbringen können und dass ihr mit uns unterwegs seid und dass unser Leben einfach viel schöner ist, weil es euch gibt. Unser berufliches Leben, aber auch unser privates Leben. Alles ist schöner mit euch. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, und wir freuen uns sehr, dass wir das bald auch auf Vinyl gepresst anhören dürfen, wie das klingt, wenn man uns in einen Raum sperrt.
Es ist mir eine große Ehre, auf Platte mit euch zu sein und mit euch unterwegs zu sein. Vielen Dank.
Ja, besser kann es eigentlich nicht mehr werden. Vielen Dank.